Herzlich willkommen euch allen. Schön, dass ihr da seid, auch so zahlreich an diesem Nachmittag. Jetzt habt ihr zum großen Teil schon zwei Vorträge heute Morgen verdauen dürfen müssen, hoffentlich interessant genug. Heute Nachmittag, bin ich mir sicher, werden wir einen weiteren sehr interessanten Vortrag hören, dazu gleich mehr. Mein Name ist Carsten Gosse. Ich bin selber jemand, der mit Mission zu tun hatte, weil ich 12 Jahre in Portugal gearbeitet habe als Missionar und inzwischen an der Bibelschule Kirchberg unterrichte. Das ist eine kleine Eigenwerbung, das versteht ihr, das darf man als Moderator machen. Falls ihr eine gute Bibelschule sucht, die auch noch in Baden-Württemberg liegt, dann dürft ihr euch gerne mal im Internet nach der Bibelschule Kirchberg schlau machen. Aber es geht heute nicht um mich, sondern es geht um Gottes Wort in allererster Linie. Und wir haben einen Redner unter uns, von dem ich weiß und sicher bin, dass er theologisch denkt und arbeitet und Gedanken zu dem Thema, das wir haben, interessant, spannend und auch praktisch verpacken wird. Das ist der Uwe Rechberger. Der Uwe ist Studienleiter beim Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen und gleichzeitig ehrenamtlich, glaube ich, als Vorsitzender vom CVJM Württemberg tätig. Der Uwe hat mir im Vorfeld gesagt, dass er in der Vorbereitung nochmal nachgedacht hat über dieses Thema, was bei euch auch im Flyer steht. Und er möchte das gerne ein bisschen umformulieren. Und deshalb lese ich euch das mal vor, wie das Thema heute eigentlich dann lauten wird. Als Christ leben und als Christ prägen. Entdeckungen bei Josef zwischen Knast und Krone. Als Christ leben, als Christ prägen, Entdeckungen bei Josef zwischen Knast und Krone. Ich habe gesagt, der Uwe ist Studienleiter, aber das macht er eigentlich nebenberuflich. Hauptberuflich ist er verheiratet und hat 3 Kinder. Das ist eine Menge Arbeit. Das ist gut, wenn Leute kommen, die auch wissen, was Familie und was Leben mit Kindern und so weiter bedeutet. Und ich freue mich, dass der Uwe heute zu uns sprechen wird. Ich habe dieses Problem mit der Technik nicht zu verantworten, oder? Dann. Gut, ich spreche ein bisschen lauter. Wenn ihr euch nicht davon durcheinander bringen lasst, ich lasse mich durcheinander bringen. Also, wir freuen uns trotzdem auf dieses Thema und hoffen, dass die Qualität vom Ton dann nachher auch stimmt. Jetzt haben wir noch Leute hier vorne sitzen, die machen gute Musik. Das sind Karin und Markus Sachs. Vielen Dank für euren Dienst, für die Begleitung während dieser Stunde. Und dann möchte ich euch noch einen ganz kurzen Hinweis geben darauf, dass wir im Anschluss an den Vortrag vom Uwe noch mal ein Opfer einsammeln wollen. Das Opfer ist nicht bestimmt, um die Kosten für die Veranstaltung zu decken, sondern dieses Opfer geht voll und ganz an die Missionare, die heute Nachmittag in der Abschlussveranstaltung ausgesandt werden. Und wir sammeln noch mal ein Opfer am Nachmittag ein, weil es in den letzten Jahren eben vermehrt auch vorgekommen ist, dass Leute am Nachmittag gefragt haben, wo kann ich denn eigentlich noch mal Geld für die Missionare loswerden? Und diese Gelegenheit wollen wir euch heute Nachmittag bieten. Nur, dass ihr es schon mal wisst, nach dem Vortrag gehen Becher rum und die sind voll und ganz, eben der Erlös voll und ganz für die Missionare bestimmt, die heute Nachmittag ausgesandt werden. Gut, dann würde ich sagen, wir singen 2 Lieder jetzt gleich so hintereinander weg. Einmal das Lied Nummer 3 und das Lied Nummer 6. Lasst mich noch beten. Seht ihr, das habe ich vergessen. Und dann singen wir die Lieder. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir uns beschäftigen dürfen mit deinem Wort. Danken dafür, dass wir die Freiheit haben, auch das zu tun, dass wir in einem Land leben, in dem das möglich ist, öffentliche Veranstaltungen zu halten, in denen wir von dir hören dürfen, in denen wir über dich reden dürfen. Und wir wissen nicht, wie lange das noch möglich ist, aber wir wollen dir danken für dieses Vorrecht. Danken dafür, dass wir heute Nachmittag lernen dürfen aus dem Leben Josefs. Und ich möchte dich bitten, ganz besonders auch für Uwe, dass er uns das, was du ihm aufs Herz gelegt hast, gut rüberbringt, damit wir es mitnehmen können in unseren Alltag, dass wir das, was wir als Christen sind und haben, leben und dass wir damit auch wiederum andere Menschen prägen. Vielen Dank, lieber Herr, dass du gegenwärtig bist in unserer Mitte. Amen. Wir haben noch 2 weitere Gäste in unserer Veranstaltung, die ich kurz vorstellen möchte, beziehungsweise den ersten möchte ich vorstellen und dann gleich den zweiten. Der Günther Beck, kannst schon mal nach vorne kommen, Günther. Der Günther ist nicht verkleidet, sondern er lebt oder er trägt wahrscheinlich das, was er gewöhnlich trägt. Der Günther ist 20 Jahre lang Missionar in Nordafrika gewesen und mit der DMG dort draußen gewesen. Deutsche Missionsgemeinschaft ist uns allen ein Begriff. Und der Günther wird uns ein bisschen was erzählen über sich und seine Erfahrungen mit dem Thema Angst. So ganz nebenbei ist er auch verheiratet und hat zwei Kinder.
Zwei Jawohl. Kinder. Ja, aber das ist nicht der Grund für meine Angst, dass ich verheiratet bin, sondern es ist halt so, gerade als ich angefangen habe, da in Nordafrika, musste man immer sehr vorsichtig sein mit dem, was man sagt, mit dem, was man weitergibt. Wir machten so Nacharbeit, also für Radiosendungen. Und man sagte, das ist gut, wenn das die Ausländer zunächst machen, weil die ja höchstens ausgewiesen werden. Es gibt da eben Spitzel, die sich als Christen verkleiden, um so rauszufinden, was Mission macht. Und da hatte ich das Erlebnis, dass mir die Angst eigentlich nahm. Das war ganz interessant. Da schrieb ich einem jungen Mann, den ich nicht kannte, ich wusste nur, dass er Radiosendungen hörte und irgendwie offen war. Und dem schrieb ich, wir haben ein paar Mal korrespondiert und dann kam er, um mich zu besuchen. Und ich habe ihm da auch ein neues Testament gegeben. Dummerweise auf der Heimfahrt dann in seine Stadt kam der Bus in eine Polizeikontrolle und man fand das Neue Testament bei ihm. Es wurde dann auch konfisziert. Und in seiner Heimatstadt wurde er bei der Polizei vorgeladen. Dann wurde er gefragt, wie er an das Buch kommt. Hat er natürlich gesagt, dass er es von mir hat, woher er mich kennt, durch Korrespondenz. Dann musste er meinen ersten Brief, den ich ihm schrieb, mitbringen. Und dann irgendwann nach dem wievielten Verhör, hat er sich so ein bisschen geärgert und gesagt, ja, was ist denn dabei? Das ist doch nur ein Buch. Ich kann doch wohl ein Buch haben. Und der Polizeichef sagte ihm, du musst keine Angst haben, ich bin selber Christ. Nur weil die Anzeige von außen kam, muss ich diese Sachen, die konfisziert wurden, hier in einem Akt aufbewahren. Als ich das dann hörte später, wusste ich, in der Polizeistation, da tickt eine Zeitbombe. Da ist ein Brief von mir, der also eindeutig sagt, ich interessiere mich dafür, dass Leute das Neue Testament und die Bibel kennenlernen. Auf der anderen Seite wusste ich, Gott hat seine Leute genau da, wo er sie braucht. Und ich wusste von dem Moment an, ich werde nicht ausgewiesen werden, wenn die Polizei sagt, ich muss raus, sondern wenn Gott denkt, es ist Zeit zu gehen. Und das hat mich sehr befreit.
Vielen Dank. Wir wollen noch mal singen, und zwar das Lied Nummer 7. Mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht die Strophen 1 und 2 nur singen und dann noch ein weiteres Zeugnis hören. Der Samuel, der heute Nachmittag bei uns ist, kannst auch gerne schon mal nach vorne kommen, Samuel, ist ebenfalls Missionar, allerdings mit der Liebenzeller-Mission und das in Bangladesch. Und Bangladesch ist meines Wissens nach, das ist so eine Information, die ich über Nordafrika nicht so habe, aber ich glaube Bangladesch 98% muslimisch, oder?
90,
okay. Gut, also ein sehr hoher Anteil und da hast du die letzten 4 Jahre gearbeitet. Wiederum mit Frau und Kindern, ne?
2.
Wunderbar. Dann erzähl du uns doch mal ein bisschen aus deiner Erfahrung.
Gerne. Ich wurde jetzt eingeladen, das ein zweites Mal heute zu erzählen. Ich hoffe, das ist okay, falls jemand im letzten Vortrag dabei war. Ich darf eine Erfahrung aus dem Gefängnis erzählen in Bangladesch. Da bin ich nämlich abends am zweiten Weihnachtsfeiertag 2007, kriege einen Anruf von einer Frau, die wir gut kennen, eine Familie, die wir gut kennen, ganz aufgelöst, voller Angst und Panik. Ihr Mann ist im Gefängnis. Die Polizei hat ihn geschnappt. Dieser Mann ist wahrscheinlich der Bangladescher, mit dem ich am allermeisten in diesen 4 Jahren geredet habe, mit dem ich meinen Glauben auch geteilt habe, aber auch in vielen persönlichen Dingen auch reden konnte mit ihm. Der Mann, mit dem ich morgens Spaziergänge gemacht habe um 5:30 und durch die Reisfelder sind wir da gelaufen. Und dieser Freund, der hockt jetzt im Knast. Da habe ich mich gefragt, was jetzt? Und was heißt jetzt Freund sein in diesem Kontext? Die meisten haben mir geraten, halt die Finger davon, muslimisches Land, die Militär regiert, wer weiß, was sie dann denken, das kommt vielleicht irgendwann wie ein Boomerang zurück oder ja, und als Ausländer. Aber ich habe einen Pastor gefunden, auch einen Freund, der hat gesagt, ich gehe mit dir. Wir sind hin, kam so in den Hof, der war liniert mit Sportfeld, kleines, viele Wächter. Sie nehmen unsere Handys ab, durchsuchen unsere Taschen. Dann gehen wir rüber in einen Raum, viel Krach, Lärm, viele Frauen und Männer, die ihre Angehörigen und Freunde anschreien, durch so 3 Gitterfenster, reden mit ihren Lieben. Und da hinten sehe ich, unser Freund kommt. Er zittert, er heult, er ist geknickt. Wohlbemerkt, ein christlicher Führer. Alle wissen schon davon, ist ganz schlimm. Was sagt man da jetzt nochmal? Mir fällt nichts mehr ein von meiner Seminarerfahrung, was man da jetzt noch sagen könnte. Wir schrien so ein Gebet durchs Gitter und ließen unseren Freund hinter uns. 2 Wochen später fasse ich Mut und gehe nochmal. Diesmal allein. Und es hat ihm wohl gut getan, mein Freund. Den Wächtern hat es auch gefallen. Ich gehe öfters. Ich gehe 4 Monate lang regelmäßig ins Gefängnis, besuche ihn. Und irgendwann an einem Besuch sagt ein Wächter zu mir, du kommst heute Abend und spielst Badminton mit uns auf dem Sportplatz. Ich habe gesagt, wie kann ich das denn machen? Mein Freund, der hockt im Gefängnis, das passt doch gar nicht. Ich kann mich doch jetzt nicht freuen hier im Gefängnis, während er leidet. Aber sie waren halt bengalisch und wiederholen und machen und tun und ich muss gehen. Und abends spielen wir Badminton im Gefängnis. Mit den Polizisten und Wächtern. Und es war ein gutes Spiel. Und es hat ihnen Spaß gemacht. Und ich muss sagen, mir auch. Und ich gehe öfters. Abends nochmal mit den Wächtern Badminton zu spielen. Nachdem diese 4 Monate fast um sind. Da denke ich, ich muss jetzt nach Deutschland, muss zurück nach Kanada. Heimataufenthalt. Ich muss meinen Freund jetzt so richtig lassen für eine Weile. Und ich möchte unbedingt noch mit ihm Abendmahl teilen. Ob das geht? Muslimisches Land. Ich frage den Hauptwächter. Er lässt mich lange sitzen in seinem Büro, über alles Mögliche reden, bis er endlich mich auf den Punkt kommen lässt. Und dann sagt er, ja, du darfst kommen, du darfst eine Bibel mitbringen, aber du musst etwas aus dem Laden mitnehmen. Du kannst jetzt nicht einfach für dein Abendmahl Dinge von daheim bringen. Das ist nicht erlaubt. Ich bereite mich vor, gehe hin, Meine Frau betet für mich, ich habe meine Bibel unterm Arm und gehe an dem Tag hin. Die Wächter freuen sich alle, sie wissen, es wird was Religiöses passieren heute im Gefängnis. Und dann muss ich hier noch fürs Abendmahl was besorgen. Da hat sich nur Rührkuchen und Sprite geeignet fürs Abendmahl. Das kaufe ich noch. Und mit diesen drei Dingen gehe ich ins Gefängnis rein, ins Hauptbüro vom Wächter oder vom Hauptwächter. Und mein Freund kommt rein. Es sind 8 oder 10 Wächter versammelt. Die können es nicht lassen. Bangladescher sind sehr neugierig. Und sie hören alle zu, wie ich meinem Freund die altbekannten Worte vom Abendmahl sage, wie ich ihm Mut zuspreche, wie wir miteinander beten und wie wir dann Abendmahl miteinander feiern, mit Rührkuchen und Sprite. Das vergesse ich nie mehr. Und ich musste jetzt so in Deutschland ist mir erst richtig aufgegangen. Das kam vielleicht auch teilweise einfach, weil ich Badminton gespielt habe mit Wächtern. Eine Tür, die ich nie gedacht hätte, dass das irgendeine Relevanz haben könnte. Das wollte ich einfach mitgeben. Wir wissen überhaupt nicht, was Gott gebrauchen kann. Das ist vielleicht seine Freude daran, dass er uns damit überraschen will. Vielen Dank.
Ein Bauer wird zu 60 Tagen Knast verurteilt. Stinksauer schreibt ihm seine Frau in den Knast einen Brief und sagt zu ihm in dem Brief: Du meinst wohl, hier 60 Tage jetzt in den Knast verduften zu müssen. Und denkst wohl, ich daheim grab die Erde um und setz die Kartoffeln. Aber du hast dich geschnitten. Ich warte 60 Tage, bis du zurückkommst, und dann kannst du selber deine Erde umgraben, die Kartoffeln setzen. Prompt kommt die schriftliche Antwort des Bauern zurück aus dem Knast, schreibt dann seine Frau: Hey Frau, lass bloß die Finger von dem Acker. Da sind doch die Waffen und das Geld versteckt. Keine Woche später kommt Brief zurück von der Frau: Du, irgendjemand im Gefängnis muss deinen Brief gelesen haben. Denn kurz danach war die Polizei da und hat den kompletten Acker umgegraben, aber nichts gefunden. Ja, also, jetzt kann ich auch die Kartoffeln voll reindrücken. Im Knast sein und trotzdem etwas zu Wege bringen. Im Knast sein und trotzdem Wesentliches bewegen. Im Knast sein und doch dafür sorgen, dass etwas auf den Tisch und in den Magen kommt. Ich möchte euch heute von einem Mann erzählen, der wie unser Bauer im Witz im Gefängnis Wesentliches zu Wege bringt. Und das nicht nur mit ein paar Kartoffeln für sich und seine Frau, sondern für ein ganzes Volk 7 Jahre lang, 7 Jahre Dürre. Für ein ganzes Volk bringt etwas zu Wege, und nicht nur für dieses, sondern für die angrenzenden Völker auch. Josef sein Name, ihr kennt ihn. Und um ihn soll es heute Nachmittag gehen. Unter dem Titel: Als Christ leben, als Christ prägen, Entdeckungen bei Josef zwischen Knast und Krone. Was für ein Leben, auf das Josef nach 110 Jahren zurückblicken kann. Ein Leben mit bitteren Krisen, mit wunderbaren Rettungserfahrungen und mit einer unglaublichen Ehre, die ihm zuteil wird, vom Gefängnis raus zum Pharao-Stellvertreter. Und schließlich und vor allem vielleicht ein Leben, das Gott ehrt, das Gott gebraucht hat, um Menschen, um ein ganzes Volk vor dem Hungertod zu retten. Nun wird nicht jeder von uns zum Pharao-Stellvertreter werden oder Ähnliches und damit ein ganzes Volk vor dem Hungertod retten. Aber ich glaube, den Wunsch kennen wir. Diesen Wunsch nach einem spannenden Leben in enger Beziehung zu Gott, nach einem Leben, das Gott ehrt und das Gott gebraucht, dass es für viele zum Segen wird. Das kennen wir als Christinnen und Christen heute auch. Um es gleich vorweg zu sagen, wir können es nicht machen. Du wirst kein zweiter Josef und keine Josephine. Und doch können wir von Josef ein paar Dinge lernen. Für ein spannendes Leben mit Gott, zu seiner Ehre und zum Segen für andere. Bevor ich einsteige in meinen ersten Punkt, noch eine kleine Beobachtung. Als Kinder macht man ja so Wortspiele. Hat jeder von uns gemacht. Es gibt nämlich Wörter, die man auch rückwärts lesen kann. Und die rückwärts ebenfalls einen Sinn ergeben. Manche Wörter geben ja rückwärts gelesen denselben Sinn wie vorwärts gelesen. Einige Namen, wie zum Beispiel Anna oder Otto oder das Adjektiv tot, rückwärts dasselbe wie vorwärts. Es gibt aber auch Wörter, wenn man sie rückwärts liest, die noch einmal einen ganz anderen Sinn ergeben. Einen neuen Sinn bekommen. Die Emma zum Beispiel, rückwärts gelesen, hat den Beruf der Amme. Emma, rückwärts, Amme. Oder der Nebel, rückwärts gelesen, lichtet sich zum Leben. Nebel, rückwärts, Leben. Oder der Sarg, er verwandelt sich in Gras, rückwärts gelesen. Dasselbe Spielchen kann man auch mit Geschichten machen. Jede Geschichte hat ihren Sinn im ganz normalen Erzählablauf. Manche Geschichten bekommen aber noch einmal einen anderen und oder zumindest einen zusätzlichen Sinn, wenn man sie von ihrem Ende her liest. Geschichten lesen auf ihrer Erzählebene, Erfahrungen machen, wie wir es vorhin auch gehört haben, wie sie denn chronologisch passiert sind. Rückwärts gelesen geben sie manchmal noch einen anderen, zumindest einen zusätzlichen Sinn. Die Josefsgeschichte ist solch eine Geschichte. Liest man die Josefsgeschichte von ihrem Ende her, lernen wir etwas darüber, wie Gott führt. Liest man die Josefsgeschichte von hinten her, lernen wir etwas darüber, wie Gott führt. Von vorne nach hinten gelesen, kann man ins Zweifeln kommen. Wie kann Gott so etwas zulassen? Brunnenloch, verkauft als Sklave nach Ägypten, Gefängnis. Was ist der Sinn von alledem? Fragen und Zweifel, die einen zermürben können. Ähnlich auch in den Zeugnissen, die wir gehört haben. Was ist der Sinn? Was soll das? Was will Gott damit? Warum? Und bei manchen hat das auch dazu geführt, Gott in den Wind zu schreiben. Liest man die Josefsgeschichte von ihrem Ende her, beziehungsweise nach ihrem Ende wieder von vorne, wird etwas von dem deutlich, wie Gott ist und wie er führt. Und dass er gerade auch dort, wo wir seine Führung nicht durchsteigen, wenn wir drinstecken, dass er gerade dort einen Plan hat. Mein erster Hauptpunkt von 6 Hauptpunkten, die ich für heute Nachmittag dabei habe. Erstens, Gott hat einen Plan. So lesen wir es im ersten Buch Mose, Kapitel 45, in dem Kapitel, in dem sich Josef seinen Brüdern in Ägypten zu erkennen gibt, nach dem ganzen Zinnober. Genesis 45, Vers 5 bis 8. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, sagt Josef. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Rettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich zum Pharao, zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Und im Schlusskapitel des ersten Buches Mose, nachdem der Jakob dann schon gestorben war und die Brüder Schiss bekommen, dass ihnen ihr Bruder jetzt richtig an den Kragen geht, nachdem der Vater nochmal da ist, da lesen wir dann, sagt Josef zu den Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu halten, ein großes Volk. Gott gedachte es gut zu machen. Das steht am Schluss. Die Brüder verkaufen Josef nach Ägypten und doch kann Josef im Rückblick sogar sagen, nein, nicht ihr habt mich verkauft, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. In der konkreten Situation, chronologisch betrachtet, hat Josef das vermutlich nie so deutlich gesehen, als er dort im Brunnenloch saß oder an die Kamele gekettet, denselben hinterhergetrottet ist als Sklave. Es ist uns nicht immer vergönnt, in allem einen Sinn zu entdecken. In manchem Leid werden wir vielleicht in diesen Erdentagen niemals einen Sinn entdecken. Josef ist es vergönnt. Im Rückblick darf er Gottes Plan erkennen. Und damit ermutigt uns Josef, gerade auch dort, wo wir nichts erkennen von Gottes gnädiger Führung, Gottes Plan zu glauben,
auch unabhängig davon, wann und ob es uns vergönnt ist, einmal diese oder jene Führung, die uns zuteil wird, die uns überrascht, zu verstehen. Die Schulnoten, wo wir beten, dass Gott gute Klassenarbeiten schenkt, uns nicht reicht. Und Gott gerade dadurch einen Weg auftut, wo er uns gebrauchen will. Und uns vielleicht vor einem Beruf bewahrt, den wir mit 1er-Abi gemacht hätten, wo Gott uns aber nicht hätte gebrauchen wollen. Und was bin ich persönlich gesagt froh, nicht mit der einen oder anderen Frau, in die ich schon verschossen war, verheiratet zu sein. Hat mich manche Träne vielleicht in Jugendjahren gekostet. Bin ich im Rückblick froh, dass Gott anders geführt hat. Und ihr könnt viele Beispiele ergänzen. Heißt nicht, dass wir Marionetten sind. Gott ist auch kein Marionettenspieler. Und trotzdem haben wir einen Gott, der führt. Dass Gott einen Plan hat und führt, ist eine Herausforderung an unser Vertrauen in der Krise, in den Fragezeichen. Dass Gott einen Plan hat und führt, ist eine Herausforderung an unser Vertrauen. Aber nicht nur. Dass Gott einen Plan hat und führt, bedeutet trotzdem auch, dass ich selber Entscheidungen treffen muss. Zum Beispiel in der Partnerfrage. Dass ich eben prüfe, passen wir zusammen die Gaben? Was für Werte hat mein Gegenüber? Was für Ideale? Was für Ziele? Was will er mit seinem Leben erreichen? Sie. Und vor allen Dingen, ist sie oder er Christ? Dasselbe mit dem Beruf. Dass wir natürlich gucken, dass es zu unseren Gaben passt. Und so weiter. Wir sind herausgefordert, im Glauben an Gottes Führung trotzdem aktiv zu entscheiden. Und ich kann mich auch aus Gottes Plan heraus entscheiden. Auch das ist möglich. Das ist eine Spannung für uns Christen, die wir nie letztlich aufgelöst bekommen. Vertrauen und aktiv handeln. Und doch dürfen wir glauben, dass dort, wo wir mit Jesus leben und Schritte gehen, es Schritte sind, die Gott führt. Wo er dann auch Türen zu- oder aufmacht nach seinem Willen. Gott hat einen Plan. Und ein Leben nach diesem Plan, es fragt nach unserem Vertrauen, nach unserem Hören und auch nach unserer Ausdauer. Das sehen wir bei Josef, aber noch deutlicher bei seinem Urgroßvater. Abraham, dem Grand Seigneur, dem Oldie der biblischen Heilsgeschichte. Abraham, der Vaterfigur schlechthin. Liest man die Abrahams Geschichten durch im Blick auf Jahreszahlen, kann man die Krise bekommen. Gut, der Knabe wurde einige Jahre älter, als unser einer vermutlich wird. Und doch hören wir die Verheißungen an Abraham, allen voran die nach einem Nachkommen, dass Gott ihn zum großen Volk machen und ihm einen Sohn schenken wird. Und dann rechnen wir durch, wenn wir alle Jahreszahlen der Bibel bei den Abrahams Geschichten nehmen, von der ersten Verheißung an, dass Gott ihm einen Sohn schenken wird, bis hin zur Erfüllung. Wir wären grau geworden. Jahrzehnte sind vergangen. Jahrzehnte. Gott verheißt ihm etwas sehr konkret und Jahrzehnte vergehen. Was für Zeitrechnungen haben wir? Eine Anforderung an unser Vertrauen und unsere Ausdauer. Ausdauer ist gefragt und Vertrauen. Vertrauen und nochmals Vertrauen in dem Wissen. Und Gott hat einen Plan und Gott führt. Josef bringt beides mit. Man könnte auch sagen, der Name Josef, sein Name ist sein Programm. Josef ist Hebräisch und heißt so viel wie dranbleiben, fortfahren, etwas zu tun oder auch Segen hinzufügen. Diese drei Bedeutungen, die alle etwas damit zu tun haben, dranbleiben, hinzufügen, dabei bleiben, das meint Josef, der Name. Und das macht er uns vor, indem er dranbleibt an Gott. Drin bleibt in seinem Plan, auch dort, wo er nichts versteht. Drin bleiben in seinem Plan. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Also erstens, Gott hat einen Plan. Zweitens, Gehorsam gegenüber Gott. Thema dieser Nachmittagseinheit, ja, als Christ leben, als Christ prägen. Entdeckungen bei Josef zwischen Knast und Krone. Drinbleiben in Gottes Plan heißt Gehorsam gegenüber Gott, mein zweiter Punkt. Josef prägt. Er prägt durch sein unumstößliches Festhalten an Gott. Josef hält an Gott fest und er erlebt, wie Gott an ihm festhält. und ihn segnet und zum Segen setzt. Was sicher anders gewesen wäre, wenn sich Josef an einigen Schnittstellen seines Lebens anders entschieden und verhalten hätte, als er es getan hat. Gott hält an ihm fest und er segnet ihn und setzt ihn zum Segen. Was sicher anders gewesen wäre, wenn er sich an einigen Schnittstellen seines Lebens anders verhalten hätte. Sicherlich die offensichtlichste Herausforderung für ihn, die Frau seines Chefs. Von Potiphar ist Josef geachtet, bei ihm dient er, arbeitet er. Man könnte ja auch, oder die Bibel sagt es positiv, er ist verantwortlich für das ganze Haus, weil Potiphar zu ihm Vertrauen hat und ihn ehrt und achtet. Von Potiphar geachtet wird er von dessen Frau angebaggert. Und das scheint nachvollziehbar, so lesen wir in der Bibel ganz nebenbei, dass Josef etwas hergemacht haben muss, Zitat, und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Ein Traum, könnte man sagen, von einem Mann. Und vermutlich sind manche Frauen angesichts dieses Zitates in seiner Nähe nur so dahingeschmolzen. Und dann lesen wir weiter, und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf. Glubsch! Und fährt, dann heißt es weiter, und sie sprach zu ihm, lege dich zu mir. Ein ganz unverhohlenes Angebot, die Nacht doch einmal in einem anderen Bett zu verbringen. Was soll er machen? Josef, ein echter Mann. Wahrscheinlich hat er eine kalte Dusche nach der anderen genommen, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Zitat, wir lesen in der Bibel, wie sollte ich denn solch ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Josef zeichnen Integrität und Treue aus. Integrität und Treue gegenüber seinem Herrn, der ihm vertraut, und gegenüber seinem Gott, dem er die Treue halten will. Diese zweite Begründung ist bemerkenswert. Sie macht uns auf einen merkwürdigen Umstand in dieser ganzen Geschichte aufmerksam. Bis hierhin in dieser Geschichte ist jetzt erst zum zweiten Mal von Gott die Rede. Wird Gott direkt erwähnt, genauer gesagt. Das erste Mal, wo Gott hier erwähnt wird in der Josefsgeschichte, ist der Hinweis, dass Gott mit Josef war und ihm deshalb alles glückte. Hier ist zum zweiten Mal in der Geschichte von Gott die Rede. Auffallend. Gott wirkt in dieser Geschichte im Verborgenen und doch offensichtlich. Gott ist mit ihm und deshalb glückt ihm alles. Und jetzt hier, dass er seinem Gott die Treue halten will. Wie könnte ich wieder ihn sündigen? Josef ist erfolgreich, reich an Erfolg, weil gesegnet von Gott. Und Potiphar, für den Josef arbeitet, er hat ebenfalls Erfolg. Potiphars Frau, sie geht zum General, Gegenangriff über. Josef flieht. Dass er dafür im Knast landet, weil die Tante jetzt den Spieß umdreht, als hab Josef sie angebaggert, das ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass Josef flieht. Was wir hier von Josef lernen können, als Christ leben, als Christ prägen, was wir von ihm lernen können, es gibt Momente, in denen Fliehen das Beste ist, was wir tun können. Fliehen, fliehen und nochmal fliehen. Gerade in diesem Bereich der Sexualität. Wenn uns Fantasien in ihren Bann ziehen wollen, Bilder und Orte des Ehebruchs, der Unzucht, griechisch Porneia, da kommt auch dieses Wort her, das wir dann auch kennen, Porno, Porneia ist griechisch und heißt Unzucht. Sicherlich für Männer das Internet allen voran, fliehen, 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 Internet Explorer, Ende, raus. Gedankenstopp. Josef macht es uns vor, keine Ahnung, was in ihm vorgegangen ist, als er dann im Knast sitzt. Wahrscheinlich ist ihm die Szene noch ein paar Mal nachgegangen und er hat sich überlegt, Menschenskind, war ich blöd? Wir wissen es nicht, es steht nicht da, was ihn danach noch angefochten hat. Gott ehrt den Josef für seine Treue, das steht da. Und er setzt ihn zum Segen für viele. Wir lernen von Josef, nicht immer sehen wir gleich die Früchte unseres Vertrauens und unseres Gehorsams Gott gegenüber. Das können vermutlich die meisten Missionare erzählen und jeder von uns dann wahrscheinlich auch. Dass dort, wo wir im Gehorsam und im Vertrauen auf Gott Schritte gehen, hinausgehen in die Mission, in der Schule den Mund aufmachen, dass wir dies im Gehorsam und im Vertrauen tun und uns trotzdem die kalte Dusche holen. Dass die Prügel kommen, Gefängnis, Nachfragen, Polizei, Die Klassenkameraden, die querschießen, der Lehrer, der lächelt. Oder die Traumfrau einen abblitzen lässt, weil man merkt, man ist zu fromm. Und so weiter. Wir lernen von Josef, nicht immer sehen wir die Früchte, gleich die Früchte unseres Vertrauens und unseres Gehorsams gegenüber Gott. Und doch, Gott ehrt den Josef, wo wir Gott die Ehre geben. Mit unserem Tun und mit unserem Lassen. In eine ähnliche Richtung geht, was wir von Josef aus dem Gefängnis mitbekommen. Also zweitens war Gehorsam gegenüber Gott. Mein dritter Punkt, Kampf den bitteren Wurzeln. Als Christ leben, als Christ prägen. Drittens, Kampf den bitteren Wurzeln. Ich weiß nicht, wie es deinem Freund im Gefängnis ergangen ist, was ihn geprägt hat, wie er wieder raus ist, er rausgekommen, noch nicht, ist rausgekommen, wie er damit umgegangen ist, nach solch einer Geschichte, unschuldig im Knast. Wie muss es Josef im Gefängnis ergangen sein? Eingesperrt, weil er den Versuchungen einer Frau widerstanden hat. Die normale Reaktion wäre doch gewesen, Widerspruch einlegen, Situation aufmerksam machen, kämpfen, in Revision gehen und was weiß ich was alles. Und wenn es nichts gebracht hätte, dann wird es doch vermutlich jeder von uns nachvollziehen können und verstehen, wenn der Josef irgendwann verbittert im Knast gehockt wäre und die Seiten gewechselt hätte, nach dem Motto, die anderen sitzen hier zurecht, also jetzt gucke ich mal, dass ich mich denen anpasse, dann weiß ich wenigstens, weshalb ich sitze. Oder verbittert, resigniert, depressiv, sich ins Loch verkriecht. Nichts davon ist zu lesen. Im Gegenteil, wir lesen, wie sich Josef zum verantwortlichen Leiter des Gefängnisses entwickelt. Wie er sich einbringt und sich zum Wohl des Hauses, zum Wohl des Knastes und seiner Insassen investiert. Und das unschuldig. Über mehrere Jahre, 1. Mose 40, lesen wir, aber gedenke, sagt er dort zu dem Mundschenk, dem er da hilft, der Mundschenk, also der Wirt des Pharao, könnte man sagen, also oberste Gehaltsklasse, Top-Mitarbeiter, sagt er, deutet er ja dem den Traum aufgrund, und das hat dann mit zur Folge, dass er dann raus darf, dieser Mundschenk, und Josef sagt zu ihm, aber gedenke meiner, wenn dir's wohl geht, und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst, denn ich bin aus dem Land der Hebräer heimlich gestohlen worden, sagt Josef. Und auch hier, ich habe nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen. Aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Wie ist Josef da gelungen, nicht verbittert zu werden? Hätten wir das durchgehalten? Wo wir nicht nur unsere menschliche Krise nicht verstehen, geschweige denn Gottes Führung dahinter. Wie kann Gott das zulassen? Verbitterung ist doch hier eigentlich nachvollziehbar, wäre nachvollziehbar. Fallen gelassen von den Brüdern, fallen gelassen von Potiphar, vom Mundschenk des Pharao und trotzdem nicht bitter zu werden, mehr noch im Gegenteil sich einzubringen in dieses System, das ihn unterdrückt. Wieder hätte Josef ausbrechen können, ausbrechen aus Gottes Plan. Und man hätte sie menschlich nicht verdenken können. Was gibt Josef die Kraft, aus Gottes Plan nicht auszubrechen? Was gibt Josef die Kraft, nicht bitter zu werden? Nicht auf Rache zu sinnen oder was weiß ich was? Nun, Josef hat den Hebräerbrief nicht kennen können, der ist deutlich später geschrieben, aber im Hebräerbrief lesen wir etwas Spannendes. Hebräer 12. Seht darauf, dass nicht jemand von Gottes Gnade fernbleibt. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Josef hat die Problematik gekannt, auch wenn der Hebräerbrief deutlich später ist natürlich. Bittere Wurzeln schaffen Unreinheit und Unfrieden in einem selber und im Umfeld, in dem man lebt. Und zu bitteren Wurzeln kommt es, so sagt der Hebräerbrief hier, wo ein Mensch der Gnade Gottes fernbleibt oder man könnte auch sagen, sich der Gnade Gottes entzieht, die Gnade Gottes sein lässt, Gott einen guten Mann sein lässt und sein eigenes Leben lebt. Was heißt das für Josef? Was heißt das für uns? Ich möchte es nochmal mit einer Anekdote erzählen, einer echten Gefängnisanekdote. Fragte Gefängnispfarrer einen Häftling, Entschuldigung, weshalb sind denn Sie bitte hier eingebuchtet? Also das verstehe ich ja überhaupt nicht. Antwortet er, na Ihnen kann ich das sagen, ich sitze hier um meines Glaubens willen.
Was, wie, um ihres Glaubens willen mitten in Deutschland? Das gibt's ja wohl überhaupt nicht. In Deutschland sitzt kein Mensch um seines Glaubens willen im Knast. Doch, doch, doch. Also, ich habe felsenfest geglaubt, dass die Bank keine Alarmanlage hat. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Glauben, dass etwas so ist oder so, und einem Glauben, oder in dem Fall kein Komma, einem Glauben an. Ein Unterschied zwischen einem Glauben, dass etwas stimmt oder nicht stimmt, und einem Glauben an. Im Leben mit Gott geht es zuerst um einen Glauben an, eine Beziehung, Glauben als Beziehung, um das Bleiben in Gottes Gnade. Davon hat Josef gelebt und dafür hat er gelebt. Die empfangene Gnade, sie gibt ihm die Kraft, Gott treu zu bleiben und ihm zu vertrauen, auch dort, wo er nichts sieht. Und andererseits, das gibt sie ihm die Kraft, Gott treu zu bleiben, in der Beziehung zu Gott zu bleiben, auch wo er ihn nicht versteht. Dieses Wissen um die Gefahr der bitteren Wurzel und dass der Unfrieden und die Unreinheit nur noch größer werden oder dass die Raum gewinnen. Was gibt Josef die Kraft, nicht auszubrechen, nicht bitter zu werden, nicht auf Rache zu sinnen, war unsere Frage. Der Aspekt des Vertrauens, des Festhaltens an Gott. Und vielleicht könnte man eben auch hiermit sagen, die Erinnerung. Die Erinnerung an all das, was er von Gott an Gnade empfangen hat. Dass er im Knast sieht, wie Gott ihn trotz Versklavung bei Potiphar zu etwas gemacht hat und zum Segen gesetzt hat. Und dass er weiß, so ist Gott. Er ist ein gnädiger Gott, der gut führt. Mein Vater hat mir das gegenüber mal so formuliert in einer Krise: Du, wenn du nicht vorwärts glauben kannst, dann glaub doch rückwärts. Im Gefängnis, wo man nicht versteht, was das jetzt soll. Wie geht's weiter? Wenn du nicht vorwärts glauben kannst, dann glaub doch rückwärts. Sieh auf das, was Gott getan hat, wie er dich geführt hat. Auch wenn du es im Moment nicht verstehst, wie er dich führt. Leben in der Gnade Gottes. Wenn es im Ausblick nach vorne schwerfällt, dann tu es im Rückblick, der dir den Blick nach vorne wieder öffnet, weil Gott sich treu ist. Kampf den bitteren Wurzeln. Viertens, ein Leben, das Gott ehrt, ein Leben, dem wir Gott prägen. Viertens, mit dem wir unsere Gesellschaft prägen. Viertens, Leben im Vertrauen. Ich möchte diesen Punkt nochmal zuspitzen. Wenn wir die Tiefen anschauen, in denen Josef lebt, durch die er durch muss, das sind die Brüder, die ihn verspotten, hänseln und ärgern. Sie werfen ihn eines Tages in dieses Brunnenloch aus Neid. Und kurz darauf verkaufen sie ihn in die Sklaverei, wo er unschuldig im Knast landet, während daheim sein Vater sogar meint, er sei tot. Ich möchte auf das Brunnenloch noch einmal das Augenmerk richten. So lesen wir in 1. Mose 37. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser drin. Grube im Alten Testament, ein Begriff, der sehr häufig vorkommt, vor allem in den Psalmen. Die Grube als Bild, dort in den Psalmen vor allen Dingen, für Anfechtung und für Not. Schließt mal kurz die Augen, vielleicht eine gefährliche Uhrzeit. Also nur ganz kurz, mal kurz die Augen schließen, hochkonzentriert. Und stellt euch vor, ihr steht in einem Brunnenloch. 3 Meter unter der Erde. Nach rechts 2 Meter, nach vorne 2 Meter und hinten 3 Meter über euch ein kleines Loch. Nur eine kleine Öffnung hoch oben über euch. Wenig Licht fällt herein. Dafür ist da unten, wo ihr steht, maximal frisch, düster und erdrückend. Dann dürft ihr eure Augen wieder öffnen, sonst wird es wirklich düster. Wenn ein Mensch in der Grube steht, dann lebt er und er lebt doch nicht mehr. Er ist unter der Erde eingesperrt, ohne Licht, ohne Wärme, ohne Leben, so gut wie tot. Wenn ihm keiner raushilft, wird er den Tod sterben, der ihn schon jetzt ergriffen hat. In diesem Sinn, wie gesagt, gebrauchen vor allem die Psalmen dieses Bild von der Grube, sprechen ganz oft von der Grube, von der Tiefe und Ähnlichem. Und so lesen wir dort sehr oft, dass Menschen ihre Krise,
sei es der Liebeskummer, sei es die Arbeitslosigkeit oder was auch immer, aus heutiger Sicht gesprochen, mit dem Bild der Grube formulieren. War damals so und ist heute noch so. Einfach zwei, drei Beispiele. Psalm 69, Vers 16. Heißt betend, Gott errette mich, dass mich die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Oder Psalm 88, Vers 5, fortfolgende. Ich bin denen gleichgeachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, verlassen wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Zwei Klagepsalmen oder ein Dankpsalm, der im Rückblick dafür dankt, wie Gott gerettet hat. Das heißt Psalm 30, Vers 2. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, machtest du mich gesund. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt, du hast mich am Leben erhalten. Der Mensch im Alten Testament weiß, jede Form von Anfechtung ist Todesbedrohung. Das war alttestamentliches Denken. Alles, was dem Leben widerstrebt, vom Schnupfen angefangen, über den Liebeskummer bis zur Krebserkrankung, alles, was dem Leben widerstrebt, egal wie stark, ist wie der Griff des Todes nach oben ins Reich des der Lebenden, um nach unten zu ziehen. Das war alttestamentliche Vorstellung und in den Psalmen auch Formulierung. Und so wird diese Szene Josef im Brunnenloch beispielhaft. Wenn Gott nicht eingreift, ist das das Ende. Oder in den Psalmen diese Bilder von der Grube, von der Tiefe, Einladung an uns, Gott unsere Tiefen hinzulegen und um Rettung und Hilfe zu bitten. Was Josef in der Grube gemacht hat, es steht nicht in der Bibel, ob er gebetet hat, wahrscheinlich schon. Aber wir wissen es nicht, es steht nicht da. Was er zeitlebens gemacht hat, schon als Sklave in Ägypten oder im nächsten Loch im Gefängnis, das wissen wir. Jeder normale Mensch hätte seinen Glauben an die Nagel gehängt. Gehadert wäre depressiv geworden. Nicht so Josef. Josef vertraut seinem Gott. Was Vertrauen heißt, kann eine andere Übersetzung dieses hebräischen Wortes für Vertrauen erklären. Was heißt Vertrauen? Man kann den hebräischen Begriff auch übersetzen mit Verlass auf. Ich verlasse mich auf Gott. Diese fünf Wörter, ich verlasse mich auf Gott, die kann bis in die Grammatik hinein nur der von sich sagen, der auch bereit ist zu den ersten drei Worten. Ich verlasse mich auf Gott, kann nur der von sich sagen, der auch dazu bereit ist zu sagen, ich verlasse mich auf Gott. Das heißt Vertrauen. Ich verlasse mich auf Gott, ich verlasse mich. Herr, und da hast du Bettel. Vertrauen heißt zuallererst zu sagen, und Herr, und da hast du Bettel. Ich sehe nicht drüber hinaus. Im Brunnenloch schon gar nicht. Da ist nichts mehr, wo ich weitersehen kann. Keine Perspektive mehr. Keine Hoffnung. Herr, wenn du nicht eingreifst, dann ist es das gewesen. Vertrauen heißt zuallererst loszulassen. Sich zu verlassen. Herr, und da hast du Bettel. Ich weiß nicht, ich kann nicht, ich verstehe nicht, warum, wie. Und dann gehört dazu auch, dass sich neu bei Gott festmachen. Herr, ich hätte mir so gewünscht, dass es so ausgeht. Herr, hättest du nicht können. Und in alledem Wünschen und Bitten und Ringen zu sagen, und Herr, nein, du machst so, wie es für mich am besten ist, wie es deinen Namen ehrt, wie es Menschen hilft. Der Josef im Knast, er ist bis zum heutigen Tag ein Segensträger Gottes für uns, weil er dadurch ist und weil er treu dadurch ist, auch wenn er es sich im Moment wohl anders gewünscht hätte. Vertrauen heißt, ich verlasse mich und ich verlasse mich auf Gott. Noch einmal mit einem kleinen Joke. Zwei Ostfriesen helfen einander. Um die Uhrzeit muss man die Joke-Quote erhöhen. Zwei Ostfriesen helfen einander beim Autocheck. Einer steigt vorne ein, drückt die Hebel so der Reihe nach durch und der andere springt außen rum, um zu gucken, ob die Lichter tun. Ostfriese drin, schaltet das Hauptlicht an, schreit von hinten, tot. Ostfriese drin, tappt auf die Bremse, schreit von hinten, Bremslicht, tot. Ostfriese drin, legt den Blinker ein, schreit von hinten, tot. Tut nicht, tut nicht, tut.
Ah, okay, angekommen. Ah, das war die Nachmittags 15:02 Quote. Kein Mensch kommt beim Autoblinker auf die Idee, den Blinker auszumachen, bloß weil er im Moment gerade dunkel ist. Wäre doch knacke doof, den Blinker auszumachen, nur weil es im Moment gerade dunkel ist. Natürlich geht er, auch wenn er nicht geht. Wie beim Blinker gibt es im Leben Zeiten, in denen nichts zu sehen ist. Und so daneben es ist, den Blinker angesichts einer Dunkelphase auszuschalten, den Kontakt abzubrechen, so daneben ist es, den Kontakt zu Gott abzubrechen, das Vertrauen auf ihn in die Wüste zu schicken, angesichts einer Dunkelphase in meinem Leben. Josef macht es uns vor, indem er an Gott festhält. Wieder der Hebräerbrief, werft euer Vertrauen nicht weg, wie es eine große Belohnung hat. Viertens, leben im Vertrauen. Fünftens, kurz, leben mit Ausstrahlung. Leben mit Ausstrahlung. Als Christ leben, als Christ prägen. Christen haben Ausstrahlung. Das ist uns verheißen. Bei Josef ist das der Fall, wenn wir durchgucken bei ihm in seinem Leben. Weshalb macht Potiphar diesen Sklaven, diesen daher hinter Kamelen hergetrotteten Sklaven zum Chef seines Hauses? Und das hieß was? Ein Diener damals war ein absoluter On-Top-Posten. Das war kein Knecht, der da unten unter dem Tisch rumgekrochen ist und die Brosamen aufgelesen hat. Wer in Ägypten Diener war, in einem hohen Haus, der hat zu was gebracht. War bei Potiphar schon so? Im Knast geht's gerade so weiter. Er wird dort relativ schnell on top gesetzt. Und wie bitte kommt der oberste Chef von Ägypten, der Pharao, dazu, einen dahergelaufenen Ausländer, der jahrelang im Knast saß, zu seinem zweiten Mann zu machen? Also so sackdoof wird auch kein Pharao gewesen sein. Der Josef muss Ausstrahlung gehabt haben. Eine Ausstrahlung, die nicht aus ihm selber kommen konnte, sondern die nur in Gott gegründet sein konnte. Wo Menschen miterleben, auch wie ihr es vorhin bezeugt habt, wie wir in Krisensituationen unser Vertrauen nicht wegwerfen, sondern in Gott festmachen. Wo wir in Fragen, wo wir nicht durchsteigen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, was das soll, hochhalten und eine Gelassenheit ausstrahlen, dass Gott es gut macht. Auch wenn ich es im Moment nicht verstehe, hat es Ausstrahlung. Und andere werden ins Fragen kommen, bis hin zum Pharao in Ägypten. Deshalb fünftens, leben mit Ausstrahlung. Sechstens und letztens, zur Versöhnung bereit. Zur Versöhnung bereit. Schon beeindruckend. Diese Szenen am Schluss der Josefs Geschichte. Beispielhaft die Rückreise der Brüder. Ich glaube, es war die zweite Rückreise. Aus Ägypten heim nach, zu ihrem Vater Jakob. Die Säcke voll mit Getreide angesichts der Hungersnot. Und dann kommt diese Eselskarawane in eine Verkehrskontrolle. Königliches Kommando, Verkehrskontrolle, Eselskarawane, Stopp. Nee, zu schnell waren sie nicht, eindeutig. Der Wirtschaftsminister haut die Bremse rein. Der Wirtschaftsminister, er vermisst seinen Becher, seinen silbernen Becher. Und prompt findet dieses Kommando diesen Becher im Getreidesack des Jüngsten. Wollten ja eh nicht mitnehmen, den Benjamin. Haben schon Angst gehabt. Der Vater wird, wenn da irgendwas passiert, unter der Erde liegen. Er wird nicht überleben, wenn dem Benjamin was zustößt. Jetzt diese Katastrophe. 11 Männer werden abgeführt, runter nach Ägypten, zurück in den Palast des Wirtschaftsministers. Müssen sie erklären, wie das vor sich gehen konnte. Und sie stehen da peinlich berührt, haben keine Ahnung, was sie sagen sollen. Hoffen, dass irgendwann irgendwie irgendjemand hinterm Vorhang vorkommt und Schild hochhält, verstehen sie Spaß oder ähnliches. Nichts dergleichen ist passiert. Als Josef sich ihnen dann zu erkennen gibt, als der zum Vize vom Pharao eingesetzten Bruder von ihnen, als Josef sich ihnen zu erkennen gibt, sie würden sich am liebsten verkriechen. Sie kriechen bei Josef zu Kreuze, angesichts dessen, was sie auf sich geladen haben, und würden sich am liebsten gern verkriechen. Josef hätte alles mit ihnen tun können. Vergebung und Versöhnung aber sind sein Anliegen. Und so überwindet Josef seine Verletzungen und seine Rachegedanken, die er sicher auch gehabt hat und immer wieder Gott hinlegen musste. Und er öffnet damit einen Weg zur Versöhnung, zur Familienzusammenführung und zum Frieden. Mag ein Kraftakt gewesen sein für ihn, nach alledem, was ihm angetan worden ist.
Und doch sieht Josef weiter. Und diese Weitsicht wünsche ich uns, weil wir selber von dieser Weitsicht leben. Gott, er hätte allen Grund gehabt, uns fallen zu lassen, angesichts dessen, wie oft wir ihn haben fallen lassen und wir an ihm vorbeigelebt haben. Und doch, er tut genau das Gegenteil, indem er Gott zu Kreuze kriegt und am Kreuz Vergebung und Versöhnung anbietet. Wie Josef zur Versöhnung sein Gesicht zeigt, nachdem sie ihn lange nicht erkannt haben. Wie Josef zur Versöhnung sein Gesicht zeigt, so hat Jesus am Kreuz endgültig, definitiv und offensichtlich sein Gesicht gezeigt, Gottes Gesicht gezeigt. So ist Gott. Vergebung und Versöhnung sind möglich für dich und für mich angesichts all dessen, wo wir an Gott vorbeigelebt haben. Von dieser Versöhnung leben wir. Und zu dieser Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft hält uns nicht erst Jesus an, sondern schon Josef. Auf dass wir so wie Josef zum Segen werden für unsere Familie und für unsere Gesellschaft. Als Christ leben, als Christ prägen. Entdeckungen bei Josef zwischen Knast und Krone. Ich möchte euch zusagen, Gott hat einen Plan für dich und für dein Leben. Zweitens, Gehorsam ist gefragt. Drittens, widersteht, kämpft wieder die bitteren Wurzeln. Viertens, Leben im Vertrauen. Es lohnt sich. Und fünftens, Leben im Vertrauen hat Ausstrahlung. Sechstens, zur Versöhnung bereit, weil wir von seiner Versöhnung leben. Amen.